finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz.
Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert.
Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner.
Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss.
Mit großer Wirkung. Eine gute Sache.
Bereit zum Durchstarten?
Wertgeschätzt, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wertgeschätzt-Podcast. Mein Name ist Michael Jungschläger, bei mir ist wieder Sven Göllner. Und heute würden wir gerne mal das Thema Energiemanagement und die unserer Meinung nach vier wichtigen Faktoren beim Energiemanagement ein bisschen näher beleuchten. Hallo Sven erstmal.
Hallo Michael, grüß dich. Na, alles gut soweit?
Ja, soweit, alles bestens. Ich freue mich. Also, vier Faktoren Energiemanagement, habe ich gesagt. So, wir haben uns ja mal mit Energiemanagement jetzt länger beschäftigt und haben uns mal auch jetzt nicht nur die Kostenaspekte angeguckt, sondern auch Punkte drumherum. Also ich würde einfach mal anfangen. Also zum Beispiel haben wir ja identifiziert, dass es auch auf jeden Fall ein Imagepunkt ist. Jetzt bei vielen Unternehmen, mit denen wir zu tun hatten, dass es darum geht, ja, wie kann ich mich nach außen präsentieren und vor allem nicht nur, wie präsentiere ich mich, sondern wie lebe ich es auch und habe ich da vielleicht auch die Möglichkeit, junges Personal anzuziehen. Das heißt, habe ich die Möglichkeit, dadurch, dass ich dann halt nachhaltig bin, dass meine CO2-Bilanz, sage ich jetzt mal, oder mein CO2-Fußabdruck stimmt, dass ich da vielleicht ganz andere Möglichkeit habe, an den Bewerber ranzukommen oder mich auch von Konkurrenten abzusetzen, beziehungsweise auch neue Mitarbeiter an Standorte zu locken, die vorher vielleicht verhältnismäßig unattraktiv waren. Ja, das hat sich wohl herausgestellt, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist oder ein ganz wichtiger Image-Aspekt, der auf jeden Fall bei, ich sag's mal, der jüngeren Generation auf jeden Fall ganz, ganz stark zieht.
Aber den hat man nicht direkt im Fokus, ne? Wenn man über die Nachhaltigkeit oder das Image spricht, würde man ja erstmal gar nicht drauf gucken, sondern würde eher schauen, wo kann man natürlich in der Produktion die Nachhaltigkeit oder die CO2-Reduzierung vornehmen oder im Transport bei den Rohstoffen. Und das fand ich bei den Gesprächen ganz interessant. Im Netzwerk, dass dann wirklich das auch als Wettbewerbsvorteil bei der Personalgewinnung auch genutzt werden kann, ne? Das Image.
Ja, genau, das kam jetzt später raus, aber wichtig zu wissen.
Ja, zweiter Punkt, klar, die rechtlichen Grundlagen, also wir gehen jetzt nicht ein und langweilen euch mit irgendwelchen Gesetzen, aber eine Geschichte fand ich ganz interessant, das Thema Steuerhinterziehung und viele Unternehmen, gerade im produzierenden Bereich, haben ja für ihre Mitarbeiter entsprechende Getränkeautomaten in der Produktion stehen und die sind in der Regel geleast. Und dann gibt es eine sogenannte Drittmengenabgrenzung und die besagt, dass man solche Gerätschaften gesondert auch ausweisen muss. Das heißt, da streng genommen, wenn man es nicht macht, ist man in der Steuerhinterziehung und diese Gerätschaften müssen mit Sensorik versehen werden und separat ausgewiesen. Und das sind so ganz banale Sachen, wo man dann denkt, das darf ja jetzt eigentlich auch nicht wahr sein, dass man wieder, dann will man den Mitarbeitern schon was Gutes tun und letztendlich ist man wieder gesetzlich gebunden. Das sind auch nochmal so Sachen, die hat auch nicht jeder im Hinterkopf, ne? Oder weiß, dass das...
Der Kunde war in dem Moment ziemlich überrascht jedenfalls, ja, als das zur Sprache kam.
Ja, das stimmt, ne? Klar, es gibt neben den rechtlichen Grundlagen natürlich auch die ganzen Förderungsmöglichkeiten. Also wichtig ist, wenn sich jemand damit beschäftigt, es ist nicht so, dass die Investitionskosten alleine getragen werden, sondern es gibt diverse Förderungsmöglichkeiten. Das sollte man auf jeden Fall auch immer in Anspruch nehmen. Also wir sind jetzt nicht die Experten da drin, haben aber im Netzwerk jemanden, der Energieberater ist und die Möglichkeit sollte auch im Vorfeld immer mitgenommen werden. Das ist ja wie im Privaten, wenn ich jetzt anfange, ich möchte jetzt eine Luftwärmepumpe haben, zusammen mit einer Solaranlage auf dem Dach. Da gibt es auch entsprechende Förderungsmaßnahmen. Also das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ne?
Ja, definitiv.
Der Werkstoff Daten für Wert und Wachstum.
Die Analyse.
Ja, dann haben wir natürlich noch einen Punkt der Lieferantenlistung, wie wir es nennen, weil wir haben jetzt auch festgestellt, dass selbst wenn ich, es gibt natürlich auch diverse Gesetze, die mir vorschreiben oder wenn ich denen unterliege, dass ich halt gewisse Energieeinsparungen vornehmen muss oder auch gewisse Aktionen durchführen muss, aber ich kann auch sein, wenn ich nicht direkt von dem Gesetz getroffen bin, dass ich trotzdem als Lieferant von meinem größeren Endkunden dazu verpflichtet werde, gewisse Kennzahlen zu liefern oder halt auch auf Energieeinsparungen zu achten oder. Deswegen ist da auch ein Energiemanagement extrem wichtig, weil ich sonst eventuell aus der Lieferantenlistung fliege oder keine Neukunden mehr gewinne. Und das ist natürlich ein heftiger Punkt. Also wenn das, je nachdem, was ich dafür Kunden habe, kann das richtig, richtig teuer werden und mir auch richtige Einbußen verursachen.
Ja, es gibt sogar Gründe, warum dann Unternehmen das Energiemanagement einführen, und zwar wegen der Lieferantenlistung. Und nicht nur aus den Aspekten der Energieeinsparung, sondern einfach um das Bestandskundengeschäft beizubehalten, aber auch natürlich die Wettbewerbsvorteile. Das ist für mich ein eindeutiger Wettbewerbsvorteile, wenn die großen Unternehmen, bei denen sind ja die Energiemanagementsysteme je nach Größe entsprechend auch Pflicht, dann habe ich da natürlich auch eine Chance zum Wettbewerb. Und die Nachhaltigkeitsleistung werden da genau dokumentiert. Und da sollte man sich auch nochmal Gedanken machen, wenn ich gerade im Neukundengeschäft unterwegs bin und möchte akquirieren, dass das schon ein Ausschlusskriterium sein. Da brauche ich schon gar nicht den Vertrieb entsprechend aufzurüsten oder jetzt auf Neukundensuche zu gehen, wenn ich da schon die Basis nicht geschaffen habe. Das ist halt, was viele auch nicht wissen. Und jetzt nochmal vielleicht nochmal die Kurve, das haben wir jetzt so gar nicht genannt, ist der erschwerte Zugang zu Fremdkapital. Also bei der Kreditvergabe bei Banken spielt die Nachhaltigkeit auch eine entsprechende Rolle. Und da muss halt auch nochmal überlegt werden, wie kann man das Ganze machen. Und viele denken ja einfach, das würde reichen, wenn ein klassisches Energieaudit vorgenommen wird. Das heißt, TÜV Nord kommt alle paar Jahre vorbei und macht seinen Bericht. Da werden ein paar Fragen gestellt und das zusammengefasst. Nee, also die Banken verlangen zukünftig, dass die Sensordaten, also die sogenannten IoT-Daten, entsprechend gespeichert werden. Das heißt, ich muss mir da im Rahmen der Datenstrategie schon Gedanken machen, wie kriege ich denn die Informationen rein. Und damit einhergehend ist ja zu sagen, wir nehmen die Grunddaten auf, wie Strom, Wasser und Gas beispielsweise. Aber schöner wäre es natürlich, wenn man dann nochmal einen Schritt nach unten geht und sagt, wir sind dann auch in dem sogenannten Industrie 4.0-Bereich und nehmen dann Sensordaten auf von den einzelnen Maschinen, Anlagen. Und wenn ich da den Stromverbrauch auch erfasse oder zum Beispiel den Luftdruck, ist ja auch ein Kostentreiber. Viele wissen ja gar nicht, was das bedeutet, sondern dann nehme ich die Daten und speichere. Und das zum Beispiel verlangen die Banken einfach, nur sonst bekomme ich halt ein schlechtes Rating.
Das wäre allerdings dann tatsächlich eher so der fünfte Faktor. Das heißt, alle vier, die wir jetzt genannt haben, da passt das natürlich nicht so ganz
rein. Stimmt, das wäre nochmal ein separater fünfter
Bereich, ja, genau, für sich recht. Selber. Das heißt, also ja. Eigentlich haben wir fünf Faktoren, haben wir gerade festgestellt, ja. Nicht nur vier. Aber die sind natürlich genau wichtig. Genau, und der vierte Faktor, eventuell vierte, vielleicht fünfte jetzt, wenn wir jetzt darauf zu kommen, das sind ja tatsächlich die reinen Einsparpotenziale, die man hat durch die Einführung eines Energiemanagements. Du hast ja gesagt, wenn ich ein Energieaudit durchführe durch den TÜV Nord, dann habe ich zwar die Zahlen, aber ich arbeite damit ja nicht aktiv, ich leite keine Maßnahmen ab und habe somit eigentlich auch keinen wirklichen Einspareffekt, den ich durch die Nutzung, wie ich den durch die Nutzung eines Energiemanagements hätte.
Ja, ich habe ja nur den, klar gibt es ja Daten, also beispielsweise Abrechnungsdaten, die werden dann herangezogen, aber ich sehe doch überhaupt nichts. Ich kann doch gar keine Maßnahmen letztendlich einleiten. Also die Einsparmöglichkeiten sind doch erst gegeben, wenn ich wirklich ein System einführe, was systematisch und kontinuierlich Energiedaten aufnimmt. Und mit dem Energieberater haben wir mal eine Analyse gefahren und ich gebe mal vier Beispiele mit, die einfach mal aufzeigen, wie viel Einsparpotenzial da ist. Also beispielsweise Kappung der Leistungsspitzen, das ist der sogenannte Lastgang. Das können Einsparungen sein zwischen 3% und 7%. Oder unnötige Verbrauchseinheiten, das heißt einfach reine Verschwendung, die mit Hilfe der Sensorik sichtbar gemacht werden, das sind schon 5% bis 10%. Oder organische Veränderungen durch Einsparung, Schichtmodelle, Gleitzeiten. Wir haben das ja schon mal erlebt, dann werden Maschinen entsprechend eingeschaltet und auf einmal fallen die alle wieder aus, weil die Sicherung wieder rausspringt. Dann wird dann, ne, und manche Maschinen müssen erstmal vorbereitet werden, gerüstet werden, bevor sie überhaupt loslegen. Und die Belegschaft wartet dann, bis die Maschinen einsatzbereit sind. Das sind alles Sachen, die kann man ja mit Hilfe der Sensorik, okay, jetzt verlassen wir so ein bisschen das Feld der Energieaufnahme oder Auswertung, sagen, das hilft mir ja schon, den ganzen Produktionsprozess auch nochmal letztendlich zu überwachen und dann Maßnahmen abzuleiten. Ne? Oder der letzte Punkt sind zum Beispiel die Identifikation der Hauptverbräuche, also oder Hauptverbraucher. Was sind denn die Maßnahmen? Also es fängt ja an von der Dämmung, Temperatur, effektive Motoren einsetzen. Wenn ich dann zum Beispiel Spindel mir anschaue und die sind dauernd überlastet, dann macht es ja vielleicht Sinn, mit anderen Spindeln dann zu arbeiten. Dann sind es auch wieder 3% bis 10%. Und in Summe nur das Minimum sind allein durch so ein Energiemanagementsystem im Jahr 15% bis 20% möglich. Also da reden wir ja jetzt noch nicht von dem großen Rad, sondern es ist eine konservative Schätzung. Und ich finde, das ist ja schon mal wert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, insbesondere in der aktuellen Nachrichtenlage.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist wahres Geld.
Mein Schatz. Stärken erkennen. So geht's.
Das heißt, du hast gesagt, 16 bis 20% hättest du gesagt, kann man ein Minimum einsparen.
Ja, 15 bis 20%. Also, genau, wir würden halt konservativ schätzen, aber die mittlere Schätzung liegt ein bisschen mehr über 30% und das Optimum wäre dann bei fast 50%. Ja, aber das hängt wirklich darauf ab, was finden wir vor. Und vielleicht kann ich mal kurz erzählen, wie wir immer vorgehen oder was die Idee dahinter ist. Das heißt, man macht entweder eine Begehung am Betriebsgelände oder am Unternehmen selber. Dann nimmt man aber auch den Energieberater mit, der dann genau entscheiden kann, an welchen Punkten Sensorik zum Einsatz kommt. Man muss auch gucken, was gibt es ja schon, wo können auch Informationen schon geliefert werden. Dann macht es auch nochmal Sinn, jemanden dabei zu haben, der sich mit der Sensorik auskennt, weil Idee ist ja da auch nicht unnötig, überall Sensorik einzusetzen. Man muss ja auch überlegen, wie macht man die Übertragungsfähigkeit? Wird das über ein LoRaWAN gemacht? Können wir ins Netzwerk rein? Das sind ja ganz unterschiedliche Fragestellungen, die wir haben. Und im ersten Schritt macht man erstmal eine Bestandsaufnahme. Das kann aber auch über einen Lageplan passieren. Das heißt, dass der Kunde uns einen Lageplan schickt und da sind die entsprechenden Bereiche aufgeführt. Und die Idee, die wir verfolgen, ist nicht, das ganze Unternehmen mit Sensorik jetzt voll zu kleistern, sondern wirklich ganz gezielt erstmal die Grunddaten zu erfassen, Daten aufzunehmen, über ein paar Wochen mal die Daten zu sichten, die ersten Analysen aufzubauen. Dann werden natürlich ganz normal die entsprechenden Auswertungen aufgebaut, auch nach DIN-Vorschriften, das ist auch nochmal ganz wichtig. Aber dann wollen wir auch in die Analyse gehen und dann kann der Energieberater auch entscheiden, müssen wir weitere Räume betrachten, um dann zu schauen, können wir da einsparen. Das heißt, man kann relativ schnell und einfach schon mit gewissen Dingen arbeiten und nicht, wie wir das dann schon mal gehört haben, dass der Controller aus der Verwaltung sich auf den Weg macht in die Produktion und auf einmal manuell die Zählerstände aufschreibt. Und man kennt das ja selber. Ich mache das einmal im Jahr. Wir haben auch keinen Sensor unten. Das Licht ist dann nicht immer so gut und schnell ist auch mal eine falsche Zahl aufgeschrieben. Nur ich habe unten einen Zähler. Und ein Unternehmen hat da doch ein bisschen mehr. Und das finde ich ein bisschen fragwürdig, wenn man halt über diesen Weg geht und das immer noch manuell. Da hilft ja wirklich die Sensorik weiter und ich habe wirklich Ist-Daten. Vielleicht kann ich ja dann auch schon mal ein bisschen weitergehen und Energievorhersagen. Dann sind wir wieder in dem Bereich Machine Learning. Aber ich muss ja erstmal die Grundlage schaffen. Das heißt, ich habe ja dadurch erhebliche Möglichkeiten, mich dann auch zu verbessern.
Aber es sind ja auch nicht nur IoT-Daten. Ich meine, das macht natürlich den Hauptaspekt aus. Also klar, wenn man die Sensorik da hinterlegt und die IoT-Daten oder generiert werden von den Stromdaten oder Luftdruck, was wir da auch hatten. Aber es kommen ja auch andere Quellen hinzu, jetzt zum Beispiel Abrechnungsdaten, die irgendwie anders übermittelt werden. Es muss ja nicht alles nur IoT sein. Das heißt, ich habe ja schon die Komplexität, dass ich aus verschiedenen Quellen, sage ich jetzt mal, Informationen habe, die ich ja irgendwie zusammenbringe.
Ja, das genau, Michael, du hast recht. Viele vergessen das. Denken, Energiemanagement ist damit getan, dass wir nur die reinen Sensordaten, und da gibt es ja wirklich am Markt genügend Plattformen, aber ich finde, da gehört es mehr zu und da müssen wir auf jeden Fall auch die kaufmännischen Bereiche mitnehmen und das können natürlich Abrechnungsdaten der Stadtwerke sein, dass man die mal hinzunimmt und einfach mal vergleicht. Was wird denn da abgerechnet? Es gibt ja so eine Rechnung, dass ja 80% dieser Daten ja auch gar nicht stimmen. Also es werden ja Leistungsspitzen ermittelt. Und das kann man ja auch im Zuge dessen mal mit den Sensordaten in den Vergleich ziehen. Und das hilft ja dem Unternehmen definitiv, um zu schauen, wurde ich da auch richtig eingruppiert in dem Ganzen.
Ja, okay.
Vom Datenchaos zum Datenschatz. Der Weg.
Weitere Aspekte sind natürlich, vielleicht möchte ich die Daten auch mit weiteren Bereichen oder Datensilos andere, also ne, um zum Beispiel eine Energievorhersage vorzunehmen, macht es ja auch Sinn für den Standort oder für die Standorte, es könnte ja auch mehrere Produktionsstätten sein, dass man da immer die Wetterdaten mit heranzieht. Oder weitere Sensorik, dass ich halt die Maschinen, die vielleicht noch nicht IoT-fit sind, mit weiterer Sensorik ausstatte, zum Beispiel mit Erschütterungssensorik, um dann einfach zu sehen, passiert da irgendwas. Also ich Abhängigkeiten sehe, die ich vielleicht nicht im direkten Kontext sofort sehe. Und das, finde ich, muss ein modernes Energiemanagementsystem einfach mitnehmen. Aber wie gesagt, wenn ich eine Datenstrategie im Unternehmen habe, dann reduziere ich das Ganze nicht auf ein klassisches Energiemanagement-System, sondern ich kaufe mir eine Datenintegration und Analyseplattform, die das einfach mitbringt. Und das, finde ich, ist ein großer Vorteil, als wenn man wieder einzelne Applikationen letztendlich dann in das Unternehmen holt, wo ich wieder ein Tool und Werkzeug habe.
Das ist das Problem, ne? Wenn du natürlich dann wieder eine einzelne Insellösung hast oder ein Datensilo, wie wir es nennen, und dann möchtest du weitere Schritte gehen in der Nachhaltigkeit, dann kommst du wieder an deine Grenzen. Ne? Dann brauchst du es dann wieder zusammenführen. Es gibt ja noch deutlich mehr Aspekte, die aufs Energiemanagement aufbauen. Das heißt, es ist ja schon ein großer Schritt, aber es ist noch nicht der letzte Schritt, der dann alles noch kommt. Ne?
Definitiv. Das Angebot an euch, wenn ihr euch da ein bisschen näher mit beschäftigen wollt, wir haben zu diesem Thema mehrere Blogbeiträge oder Blogreihen ins Leben gerufen. Die sind die letzten Wochen auch live gegangen. Findet ihr unter www.bimane.de/blog, also /blog. Und genau, würden wir unten auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und es gibt auch ein entsprechendes White Paper, das packen wir euch auch nochmal mit drauf. Hat aber im Kontext ESG, also in der Nachhaltigkeit für die Unternehmen zu tun. Da stehen halt auch nochmal Aspekte aus, die wir eben berichtet haben, nochmal mit drin. Und wenn jemand sagt, er möchte halt sich direkt mit dem Thema beschäftigen, wir bieten dann kostenlosen Analyse-Workshop an. Mit der Besonderheit, dass nicht nur wir drin sind bei diesem Thema, sondern wenn jemand kommt und sagt, ich möchte mich mit dem Thema Energiemanagement beschäftigen, wenn wir im Vorfeld da mal gesprochen haben, dann würden wir sogar für diesen Workshop unseren Energieberater, den Andreas Hochstein, mit reinnehmen. Wenn dann schon es in Richtung Sensorik gibt, auch da können wir auf die Bären.io verweisen, dass wir die mit reinnehmen. Und dann wird das wirklich eine richtig runde Sache. Das heißt, die Anforderungen werden aufgenommen und wir können dann halt mit den entsprechenden Experten auch die nächsten Schritte einladen, dass man eine erste Lösungsskizze bekommt und sich dem Thema auch da wieder entsprechend annähert, weil wir haben Interesse, direkt in die Umsetzung zu gehen, also in die praktische Umsetzung, gar nicht lange zu debattieren, sondern mit kleinen Use Cases entsprechend zu starten. Und das ist letztendlich der Erfolg, den die Unternehmen dann immer mitkriegen. Also dass wir da gar nicht lange, monatelang irgendwie in den Diskussionen sind, sondern relativ schnell auch in die Umsetzung
gehen. Ja, das sollte das Ziel für alle Beteiligten sein. Nee, das ist doch ein gutes Angebot. Und wir freuen uns natürlich, wenn das auch zahlreich angenommen wird und wir in den Austausch gehen können.
Genau. Und dann sind wir schon durch, ne, für heute.
Würde ich auch sagen. Das war ein guter Überblick. Und dann, freuen wir uns auf die nächsten Folgen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis bald. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissensschätze finden.
Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von
Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen.